Ja, und da sind wir schon beim Datentyp Reel. Ne, eigentlich alle reellen Zahlen. Das ist die Wunschvorstellung, das kriegen Sie aber ja nicht realisiert. Ne, wir haben schon gesehen, dass also Rechner mit abzählbar vielen Dingen Schwierigkeiten haben, nämlich mit den unendlichen ganzen Zahlen. Und hier wird alles nur noch schlimmer. Und Sie schränken sich dabei auf Zahlen in einer sogenannten Gleitpunktdarstellung ein. Also wir gehen auf eine bestimmte, ne, wie gesagt, wir schränken uns ein auf endlich viele rationale Zahlen und verwenden für die eine bestimmte Darstellung, die uns erlaubt, möglichst viele Zahlen darzustellen. Und diese Gleitpunktdarstellung ist so eine näherungsweise Darstellung von reellen Zahlen, und zwar in halblogarithmischer Form. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, es gibt reelle Zahlen, die sind eben sehr klein, ne, 0,00000, und dann kommt irgendwie was noch, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und Sie haben Zahlen, die sehr groß sind, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann kommen lauter Nullen irgendwie, und dann, weiß ich nicht, Nachkommastellen noch, vielleicht irgendwas. Und Sie versuchen durch diese Gleitpunktdarstellung möglichst viele werttragende Ziffern zu erhalten. Ja, das heißt, wenn Sie eine 1, 2, 3, 4, 5 haben mit ganz vielen Nullen, dann merken Sie sich nur diese 1, 2, 3, 4, 5, ja, und merken sich, ich brauche anschließend, weiß ich nicht, 20 Nullen. Ja, und umgekehrt, wenn Sie 0,000 haben, 1, 2, 3, 4, 5, dann merken Sie sich, ich habe 10 Nullen hinterm Komma, ja, und merken mir dann die werttragenden Ziffern 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und so können Sie praktisch so Zahlen, die also sehr weit voneinander entfernt sind, die einen ganz riesig, die anderen ganz klein, ne, wenn die entsprechend ähnlich viele werttragende Ziffern haben, ne, dann können Sie die durch die Gleitpunktdarstellung vernünftig darstellen, sodass möglichst viel Information erhalten bleibt. Ja, und das macht man folgendermaßen. Ne, Sie schreiben diese Zahl Z, die jetzt mal der Einfachheit halber positiv reell sein soll, in der Form z gleich m mal b hoch e. Ja, und da ist b eine Basis, das ist eine natürliche Zahl. Und e ist eine ganze Zahl, der Exponent. Und dann verwenden Sie als Basis irgendwas größer gleich 2. Also der Rechner natürlich als Dualrechner, als binärer Rechner, verwendet die 2. Aber Sie können auch jede andere Basis verwenden. Und dann sorgen Sie dafür, dass eine Normalisierung eintritt, durch die Forderung 1 durch b kleiner gleich m kleiner 1. Ja, was heißt das? Ne, die Mantisse ist immer kleiner 1. Das heißt, die fängt in jedem Fall mit 0 Punkt an. Ja, nicht größer 1. Und dann folgen werttragende Ziffern. Ja, und zwar derart, dass die erste Ziffer hinter dem Komma immer werttragend, werthaltig ist. Also ungleich 0. Ja, das ist genau die Bedingung. Also 1 durch b. Stellen Sie sich b gleich 10 vor, dann haben Sie ein Zehntel, kleiner gleich m, kleiner 1. Ja, also die Mantisse ist größer gleich ein Zehntel und das sorgt dafür, dass Sie praktisch die erste Ziffer nach dem Komma als werthaltig haben, ungleich 0. Ja, und dann haben Sie irgendwie die ganze Ziffernbreite für diese Länge der Mantisse haben Sie zur Verfügung, alle Ziffern für die entsprechende Länge der Mantisse, ne, bis zur 9999, und wenn Ihre Mantisse 10 Stellen hat, ne, dann können Sie also bis zu 10 Neunen gehen. Ne, von 0.1000 bis 0.9999. Ja? Dafür sorgt die Normalisierung. Wenn Sie diese nicht hätten, ne, dann würden Sie die Möglichkeit haben, auch Zahlen 0.000 haben, und dann würden Ihnen, wenn Sie nur die Mantisse vielleicht 10-stellig haben, ne, dann verschenken Sie Werthaltigkeit von Ziffern. Ja? Also diese Normalisierung hier, die sorgt dafür, dass Sie da eine vernünftige Werthaltigkeit der, also maximale Werthaltigkeit der Ziffern erhalten, und der Exponent sorgt dafür, dass Sie die Größenordnung irgendwie mit im Kopf behalten. Also wenn jede Zahl, die Sie darstellen, immer mit 0 Punkt irgendwas anhängt, dann müssen Sie sich natürlich merken, dass es in Wirklichkeit keine Zahl ist 0 Punkt sowieso, sondern eine Zahl irgendwie 10 Millionen. Ja, und dann müssen Sie dran denken, dass praktisch dieses 0 Punkt sowieso per Exponent 10 mal 10 hoch sowieso als verschoben gedacht wird in den Millionenbereich rein. Ja? Ja, hier ist es nochmal formuliert. Also die erste Stelle nach dem Komma ist ungleich 0, das sagt das aus. Ja? Und hier haben wir ein paar Beispiele. für die normalisierten Gleitpunktdarstellungen. Ne? Also wenn Sie so eine Zahl haben zur Basis 10, na, da können Sie sich noch ganz gut mit auskennen. 189,217, ne? Da haben wir 6 werthaltige Ziffern. Und jetzt müssen wir das nur noch in normalisierter Gleitpunktdarstellung umwandeln. Und das machen wir, indem wir also anfangen mit 0 Punkt grundsätzlich. Ja, und dann folgen diese werthaltigen Ziffern. Und dann merken wir uns die Position des Kommas. Die Position des Kommas ist 3 Stellen nach rechts verschieben, also mal 10 hoch 3. Oder im nächsten minus 2,4. Na, hier sehen Sie es nochmal. Minus 2,4. Da haben wir minus 0,24 mal 10 hoch 1 oder minus 0,0013. Ne, da schieben wir also die 13 nach vorne und machen dadurch die Zahl irgendwo, normalisieren die Zahl entsprechend und merken uns, das Komma muss aber eigentlich 2 Stellen weiter nach links geschoben werden und deswegen 10 hoch minus 2. Ja. So, und jetzt muss man auch da wieder berücksichtigen, was alles passieren kann. Also man hat jetzt zwar maximal viel Information gerettet, ja? Also wenn Sie eine Zahl haben, die meinetwegen 20 werttragende Ziffern hat, ne? Also Ihr Bankkonto in, weiß ich nicht, 10 Jahren vielleicht, ne? 20 werthaltige Ziffern hat und Sie haben aber nur zur Darstellung der Mantisse 10 Ziffern, ne? Dann müssen Sie was abschneiden. Ja? Das bleibt nicht aus. Ne, aber so ein Kleinkram wird Sie ja vielleicht auf Ihrem Konto auch nicht interessieren. Sie wollen ja möglichst sozusagen die vorderen werthaltigen Ziffern erhalten. Ne, die hinteren geben Sie sowieso dann ungefähr einmal im Jahr aus. Ja, das ist die Idee. Und trotzdem haben wir eben natürlich durch diese Endlichkeit relativ viel Verlust. Ne? Also von den vielen reellen Zahlen, die es in Wirklichkeit gibt, ne, werden die meisten alle auf eine Zahl abgebildet. Sogar unendlich viele werden auf eine Zahl abgebildet. Ja, also kleine Differenzen, kleine Unterschiede können Sie gar nicht mehr behandeln. Ne, da sehen Sie es, also nur endliche Menge von reellen Zahlen darstellbar und das ist ja ziemlich wenig. Jede darstellbare Zahl ist eine rationale Zahl, sogar eine endliche Dezimalzahl. Ne, Sie können nicht mal Brüche wie ein Drittel darstellen. Ja, da können Sie nicht mal sagen, das ist Nullpunktperiode 3. Ne, sondern da können Sie nur sagen, das ist 0,33, wenn Sie 2 werthaltige Ziffern haben. Ne, das ist noch viel schlechter. Und dementsprechend haben Sie natürlich auch da wieder praktisch alle Rechenregeln, die Sie sich irgendwie umfangreich angeeignet haben, ne, die können Sie vergessen, beziehungsweise der Computer sorgt dafür, dass Sie die vergessen, oder wird Sie manchmal schmerzhaft daran erinnern. Schauen Sie sich an, hier haben wir eine Mantisse 4, einen Exponenten 2 und eine Basis 10. Ja, und jetzt können Sie bei einer Zahl 2000 plus 0,7 minus 2000, ne, da können Sie auf 2 Arten rechnen und kriegen beides mal was Verschiedenes raus. Ne, 2000 plus 0,7 minus 2000. Ne, 4 werthaltige Ziffern heißt, wir machen daraus eine normalisierte Gleitpunktdarstellung. 0,2 0,0,0,0 mal 10 hoch 4 ne, und 0,7 mal 10 hoch 0 minus 0,2 mal 10 hoch 4. Dann kommt 0 raus. Ja. Und warum? Bei der ersten Addition da in der Klammer, da müssen Sie ja, wenn Sie addieren wollen, ne, Addition von Exponenten passiert ja durch Exponentenangleichung. Und deswegen muss ich dann diesen Exponenten 0,7 mal 10 hoch 0, ne, die muss ich angleichen, sonst kann ich nicht addieren. Und in dem Moment, wenn ich da angleiche, habe ich automatisch die 7 weggeschoben aus meinem Bereich werthaltiger Ziffern. Ja, und da ist plötzlich eine 0 draus geworden und deswegen kommt insgesamt 0 raus. Und wenn Sie jetzt geschickt rechnen und sozusagen die großen Größen irgendwie miteinander verrechnen und anschließend irgendwie die kleinen Größen mitverarbeiten, dann kriegen Sie auch den Wert raus, der tatsächlich wirklich hier rauskommt, nämlich 0,7. Ja, man spricht hier von Auslöschung. Ja, von Auslöschung von werthaltigen Ziffern bei der Verschiebung die notwendig ist bei Exponentenangleichung. Ja, und da entstehen eben gewaltige Rundungsfehler bei dieser Berechnung. Ja, wie verwendet Riehl in der Regel Konstanten? ne, einfach Folge von Ziffern mit oder ohne Dezimalpunkt, das haben wir jetzt schon mehr oder weniger gesehen, und dann können Sie dieses 10 hoch, können Sie nicht darstellen, sondern dann nehmen Sie den, das Zeichen E, ne, für 10 hoch, für Exponent, und ergänzen dann anschließend mit Plus oder Minus diesen, diesen Exponenten. Ne? Da unten haben wir also 0.0072 mal 10 hoch plus 2, ne? Steht da. 37.000 also zum Beispiel. Ja? Minus 2 mal 10 hoch minus 2, 0.002, ne? Und hier die entsprechenden 0.0072 mal 10 hoch 2, 0,72. Das ist die Darstellung für Konstanten. So, und damit haben wir eigentlich alle Darstellungsmöglichkeiten der Operanden, der Werte von reellen Zahlen, von real, schon abgehandelt und können uns jetzt mit den Operationen befassen. Da kennt man dann die bekannten arithmetischen Operationen, die wir haben. Und wir haben fast alles an Möglichkeiten, was die Mathematik so bietet. Na, wir können auf den reellen Zahlen oder auf dem, was hier durch real simuliert wird, die traditionellen mathematischen Operationen, Wurzel, Quadrat, Sinus und so weiter durchführen. Und da stellt sich die Frage eben, was passiert, wenn man ganze und Dezimalzahlen verknüpft. Ja, das Plus haben Sie jetzt gesehen, das geht. Das haben wir ja für Integer-Werte schon gehabt, ne, und das haben wir hier bei den Real-Werten auch. Ne, und da ist eben im Moment unklar, was passiert, wenn wir eine 7 addieren mit einer 2.5. Ne, kommt da 10.5 raus, weil man sagt, ja, die 7 ist ja zwar hier jetzt als Integer-Zahl verwendet, aber die ist ja eigentlich eine Real-Zahl auch, als in der Form 7.0 zum Beispiel, als Real-Zahl interpretierbar, also kommt 10.5 raus. Ja, oder sagt man, der Programmierer hat da eine 7 mit einer 2.5 addiert, ne, und die 7 ist irgendwie gewichtiger, ne, und deswegen kommt eine 9 raus oder mit Rundung vielleicht eine 10, ne, je nachdem. Also man muss an den Stellen sogenannte Typkonversionen ansetzen, ne, oder auch Casting genannt. Ja, das sind also Operationen, die zwischen Darstellungen von oder zwischen Darstellungen von Werten hin und her wechseln können und Werte sozusagen uminterpretieren können, ne, anders belegen können. Ne, also eine 7 zu interpretieren als eine reelle Zahl und dann in eine Darstellung umzuwandeln wie 7.0, was man so unmittelbar als reelle Zahl erkennen kann, ne, das ist solch eine, die Leistung solch einer Typkonversion. Da schauen wir dann noch etwas später wieder drauf. Ja, was haben wir an weiteren elementaren Datentypen? Char und Text, Character oder Texte. Mit Char haben wir einzelne Zeichen. Und in der Regel können wir alle Zeichen eines Zeichensatzes, die die Maschine herstellt. Sie haben vielleicht mal von Unicode gehört oder von ASCII-Code oder solchen Dingen. Also solche Codes, alle Zeichen, die zu solchen Code gehören, die lassen sich in diesen Datentyp Char behandeln. Und bei Text haben wir in der Regel einen Wertebereich, der diesem Char Stern entspricht. Ne? Also Stern als dieser Sternoperator, ne? Beliebige Folgenbildung. Aber in der Regel können Sie bei Texten nur eine begrenzte Länge angeben. Also okay, also 2 hoch 8 oder 2 hoch 16, ne, sind Längen von Texten üblicherweise. Das sind also die physikalischen Längen von Texten. Ne? Und wenn Sie jetzt in der Regel, ja, Texte sind länger, ne? Wenn Sie da irgendwie einen Text abspeichern wollen, müssen Sie also mehrere solche Textvariablen bilden, um Ihren Text da drin unterzubringen. Hochkomma und Anführungszeichen werden verwendet, um Texte als Konstanten darzustellen. Ne? Da schreiben Sie also Hochkomma und dann schreiben Sie das entsprechende Charakterzeichen und haben damit die solche Texte dargestellt. Ja, da unten stehen ein paar Texte. Operationen sind standardmäßig Predecessor, Successor. Ne, das Char ist ein skalarer Datentyp, also haben Sie diese Operationen da. Sie haben Vergleiche, Sie können also auf Texten Vergleiche durchführen und dann wird eben so eine lexikografische Ordnung genommen. Ja, also der Vergleich sorgt dafür, würde im Lexikon der eine Text vor dem anderen stehen. Ja, das ist der Vergleich und entsprechend kriegen Sie ein True oder ein False raus. Und bei Charakter können Sie hin und her wandeln. Ne? Manchmal wollen Sie ein bestimmtes Charakter haben oder wollen mit Characters irgendwie addieren. Also gerade wenn Sie kodieren wollen, ne, dann sagen Sie, vielleicht kennen Sie Caesar-Chiffre oder irgendwie ein früheres, Sie als Kinder vielleicht, wenn Sie Botschaften chiffriert haben, ne, da haben Sie jeden Buchstaben durch seinen nachfolgenden ersetzt. Ja? Das will man manchmal machen können. Ne? Und dann können Sie hier über diese Ort-Funktion oder über die CRR-Funktion gehen. Also Sie haben jetzt den Buchstaben, den lesen Sie ein. Ne? Und dann gehen Sie rüber in die Ort-Funktion und machen da plus 1 und dann transformieren Sie wieder zurück über die Care-Funktion in den Charakter und geben den aus. Ne? Und dadurch können Sie also solche Dinge realisieren. So, und die Konkatenation auf Texten, die hat man auch. Die kennen wir schon aus Pro. Ja, also die ganz normale Textkonkatenation. Ja, Ortfunktion, die ist auch wieder rechnerabhängig, ne, wie so viele Dinge, die wir hier jetzt behandeln. Da müssen Sie gucken, wie es in Ihrem Rechner aussieht. Ne. Also wenn Sie einen kleinen Rechner haben, dann hat er in der Regel ASCII-Code. Und dann ist die Verschlüsselung so, dass zum Beispiel der Großbuchstabe A der Zahl 55 zugeordnet wird. Ja, und wenn Sie Großrechner haben, die arbeiten mit anderen Codes, EBCDI-Codes oder weiß ich nicht, Unicodes in Zukunft, dann müssen Sie gucken, wie da die entsprechende Zuordnung ist. Ja, jetzt haben wir die elementaren Datentypen uns angeguckt. Jetzt treten Probleme auf, ne, das haben Sie schon gesehen bei dieser Typkonversion. Ne, also die Zahl 7, die da irgendwo in einem Programm auftaucht, ne, die ist normalerweise, würden Sie mal sagen, das ist eine ganze Zahl. Ne, es kann aber auch sein, dass einer gemeint hat, ja, also bei einer 7 brauche ich ja jetzt nicht sagen, dass das 7.0 ist, ne, was soll der Quatsch. Ich meine aber eigentlich eine reelle Zahl. Ja, und so eine Situation kann vorkommen, aber sie kann noch viel extremer sein. Ne. Sie können eine Zahl 100, die Sie irgendwo verwenden, die können Sie interpretieren als Gasverbrauch. Ne, Sie schreiben ja immer nicht Gasverbrauch gleich 100 oder irgendwie, sondern Sie operieren mit der 100 und multiplizieren irgendwie die mit Kosten und so weiter und dann kriegen Sie irgendwie eine Gasverbrauchsabrechnung. Ne, also zum Beispiel auf Gasverbräuchen können Sie addieren. Ne, das ist eine erlaubte Operation, die scheint auch irgendwie sinnvoll zu sein. Ja, wenn Sie Stromverbräuche angucken, dann gilt für die ungefähr Ähnliches. Ne? Also Sie dürfen zum Beispiel addieren da drauf, aber die 100 kann noch was ganz anderes sein. Sie kann zum Beispiel auch ein IC-Zug sein. Ja, die haben die IC-Züge oder ICEs oder was immer, die haben Nummern. Ne? Und wenn Sie IC-Züge addieren, dann ist das ein bisschen unangenehm. Ja? Da kann irgendwelcher Blödsinn rauskommen. Also eine Operation, die Ihnen auf der 100, wenn die 100 die Nummer eines Zuges ist, sinnvoll sein könnte, ne, könnte zum Beispiel sein, dass Sie einen Gegenzug liefern wollen. Ne? Ich glaube, die sind manchmal irgendwie mit plus 1, irgendein Eisenbahner unter Ihnen, ne, mit plus 1 irgendwie unterschieden. Ne? Also 21:37 fährt nach Süden und derselbe Zug mit 21:38 fährt dieselbe Strecke zurück. Also solche Sachen wären vielleicht ganz interessant. Ne? Also die 100 kann ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, ne? Also Teil eines Autokennzeichens. Ne, und Sie sagen irgendwie, Sie haben ein Wunschkennzeichen, ne, und das muss irgendwie mindestens mit 100 anfangen, ja, und dann liefert Ihnen die, und Ihre Initialen enthalten, ne, und dann liefert Ihnen irgendwie die Zulassungsstelle die nächste freie Nummer. Das wäre so eine Operation auf der 100, wenn die ein Teil eines Autokennzeichens ist. Ja, und so haben Sie für ein und dieselbe 100 eine ganz unterschiedliche Bedeutung, die Sie damit assoziieren können und auch ganz unterschiedliche Operationen. Und die Maschine hat jetzt eigentlich die Aufgabe, zu jeder dieser Hunderten, die Sie da verwenden, irgendwie zu entscheiden, was ist denn überhaupt sinnvoll an Operationen. Ne? Darf diese Addition, die jetzt gerade mit einer 100 gemacht wird, ist die überhaupt sinnvoll oder soll ich den Programmierer warnen, weil er da versucht, irgendwie einen Gegenzug mit einem Autokennzeichen zu addieren? Oder sonstige Fragen, ja? Und da wollen wir versuchen, eben möglichst viel Analysearbeit auf die Maschine zu verlagern und ihr die Möglichkeit geben, möglichst genau zu entscheiden, ob Operationen, die mit Operanden durchgeführt werden, ob die sinnvoll sind oder ob die gefährlich sein können oder Fehler sein können, ja, des Programmierers. Und dazu gibt es eigentlich zwei Verfahren. Ja, das eine Verfahren geht einfach davon aus, ne, also wenn man irgendwas kann, dann ist es auch erlaubt. Ja. Also alles ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. Ja. Und das ist die strenge Typisierung. Und die schwache Typisierung, die erlaubt alles, was man irgendwie durchführen kann, was geht. Ja. Also alles, was erlaubt ist, ne, darf gemacht werden, oder alles, was geht, darf gemacht werden. Ja, ich weiß nicht, unser Sozialsystem beruht eher darauf, ne, es ist alles erlaubt, was nicht verboten ist, oder alles verboten, was nicht erlaubt ist. Ich weiß nicht genau. Früher sagte man immer, in Russland wäre alles verboten, was erlaubt ist. Solche Sachen gibt es auch. Und in Amerika ist alles erlaubt, was verboten ist. Oder in Italien. Also hier gibt es die beiden Varianten. Und dazu gibt es in Programmiersprachen Konzepte, die sich sogenannte strenge Typisierung nennen oder schwache Typisierung. Na, die strenge Typisierung erlaubt, was darf. Und die schwache Typisierung erlaubt, was geht. Und wenn Sie eine 100 haben, ne, die einmal ein IC-Kennzeichen, die IC-Nummer darstellt und einmal einen Gasverbrauch, ne, dann ist 100 und 100 zu addieren, weil es beides Zahlen sind und wir die Bedeutung, die mit diesen Zahlen irgendwie verknüpft ist, einfach ignorieren. Ne, 100 kann mit 100 addiert werden, also kann man es auch erlauben. Und die strenge Typisierung sagt, 100 ist ein Kennzeichen, ne, und 100 ist ein Gasverbrauch. Gasverbräuche und Kennzeichen dürfen nicht addiert werden, insofern ist diese Addition verboten. Hier ist die Definition nochmal genau. Also strenge Typisierung heißt, wenn Sie in jedem Programm der Sprache alle Größen zu genau einem Datentyp zuordnen können. Ja, wenn Sie eine 100 haben, dann können Sie sagen, diese 100 ist eine Integerzahl und dann kann sie nicht sein, ein Kraftfahrzeugkennzeichen, nicht ein Gasverbrauch und nicht sowas. Wenn Sie sagen, die 100 ist ein Gasverbrauch, dann kann sie nicht Kraftfahrzeugkennzeichen, nicht Integer, nicht sowas sein. Ja, und bei schwacher Typisierung, da ergibt sich einfach durch die Möglichkeit, Dinge miteinander zu verknüpfen, ohne Ansicht ihrer wirklichen Bedeutung, ne, ergibt sich da, oder ist dies einfach erlaubt. So, und Sie können sich vorstellen, dass Sie eben bei strenger Typisierung, ich habe es dargestellt, einfach die Wertemengen sich angucken. Ne, und die Wertemengen müssen so definiert sein, immer wenn Sie einen Datentyp definieren, dann ist da eine Wertemenge mit verknüpft und alle Wertemengen müssen paarweise disjunkt sein. Und damit können Sie zu jedem Objekt, was Ihnen irgendwo in dem Programm auftaucht, sagen, dieses Ding gehört zu der Wertemenge. Für diese Wertemenge kenne ich qua Datentyp meine Operationen und die Operationen sind damit zugelassen. Das ist also ganz, ganz entscheidend. Und die einzige Ausnahme, die man dabei macht, ist die, dass man, wenn Sie durch gewisse Konstruktoren Typen vereinfachen oder Typen ableiten aus anderen Typen, dann übernehmen Sie die Operation. Ja, also wenn Sie sagen, ich reduziere meine Integerzahlen auf natürliche Zahlen, dann bleibt die 100 natürlich, die in den Integerzahlen existiert, auch in den natürlichen Zahlen erhalten und die entsprechenden Operationen auch. Ja. Das ist so die einzige Ausnahme, die Sie da machen. Ja, weswegen macht man sowas überhaupt? Strenge Typisierung erhöht bei Softwareentwicklung die Sicherheit. Na, Sie können jetzt ganz leicht durch die Maschine entscheiden lassen. Und das war ja unsere Maxime, uns auch in der Folgezeit, um nur mit strenger Typisierung zu befassen. Sie können die Maschine damit beauftragen, zu untersuchen, ob Ihr Programm in sich stimmig ist. Ja, das können Sie sonst nicht. Na, und in C, C++, sind solche Dinge aufgeweicht. Ja, da können Sie manchmal Dinge miteinander irgendwie verknüpfen, gerade in C. Ne, da können Sie also ohne weiteres Boolean mit Integer verknüpfen, ohne dass sich da die Maschine irgendwie zuckt. Und das liegt daran, dass eben die interne Repräsentation eines boolschen Wertes vielleicht durch eine 1 und durch eine 0 dargestellt wird, true durch 1, false durch 0. Und eine 1 kann man mit einer 100 addieren. Und deswegen kann man eben true plus 100 machen und es kommt 101 raus. Oder 100 minus 99 kommt true raus. Solche Sachen kann man dort machen. Ja, und ein weiterer Vorteil der strengen Typisierung ist die Erhöhung der Portabilität. Sie haben nicht mehr so eine starke Abhängigkeit von rechnerinternen Darstellungen. Wenn Sie jetzt den Rechner wechseln, und Sie programmieren zwar immer noch in einer gewissen Programmiersprache, aber die rechnerinterne Darstellung ist eine andere, dann können Sie plötzlich 100 plus true nicht mehr machen, wenn Sie darauf sozusagen abgehoben haben, dass dies funktioniert. Und nach Portierung des Programms funktioniert das nicht mehr und Ihr Programm geht auch nicht mehr. Und deswegen wollen wir uns praktisch nur noch mit strenger Typisierung in der Folge befassen und alle Dinge, die wir in der Folge behandeln, sind streng typisiert. Hier sind nochmal ein paar Beispiele, die alle nicht gehen. Sinus 7 können Sie nicht machen. Sinus ist eine Funktion von real nach real. Also müssten Sie sagen Sinus von 7.0. Das dürfen Sie tun. X plus true können Sie nicht machen. 17 mal 12.5, selbst so einfache Sachen können Sie nicht machen, weil Sie entweder diese Multiplikation als eine Ganzzahlenmultiplikation interpretieren können oder als eine Real-Multiplikation. Aber Sie dürfen nicht die beiden Typen einfach mischen. Da können Sie sich behelfen, indem Sie die schon angedeutete Typkonversion machen. Also wenn Sie 17 mal 12.5 rechnen wollen, dann machen Sie so eine Typkonversion und sagen einfach, mach mir aus der 12.5 mal ein Integer. Wenn Sie es nicht von Hand machen können, vielleicht weil die 12.5 wissen Sie gar nicht, die kann ja ein Ergebnis sein, das irgendwo im Laufe der Zeit entstanden ist. Und dann sagen Sie, mach mir aus dem Ergebnis ein Integer und dann schreiben Sie makeInt. Und makeInt macht Ihnen unter Nutzung von normalen Rundungsregeln aus dem reellen Integer. Rechnen Sie also 17 mal makeInt von 12.5 und das geht wieder. Oder umgekehrt, wenn Sie die volle Stellenzahl haben wollen, dann machen Sie aus dem Integer erst ein real. Dann machen Sie makeReal von 17 mal 12.5 und dann kriegen Sie als Ergebnis ein real raus. Häufig geht das so, bei den meisten Programmiersprachen, weil dann die Programme ziemlich unübersichtlich werden und manchmal achten Sie da gar nicht so drauf. Deswegen haben viele Programmiersprachen so automatische Typkonversionen. Dann können Sie trotzdem 17 mal 12.5 machen. Und die automatische Typkonversion, die weitet Ihnen Ihre Zahl 17 dann auf zu dem umfassenderen Typ. Und da wird dann intern einfach so eine Typanpassung durchgeführt. Noch eine Definition nebenbei, statische und dynamische Typisierung. Die beiden Arten unterscheiden sich dadurch, zu welchem Zeitpunkt Objekten ein Typ zugeordnet wird. Bisher haben wir immer statische Typisierung. Das heißt, Sie haben im Vorhinein genau gesagt, also diese Zahl, dieses Objekt X, das soll eine ganze Zahl sein. Oder dieses Objekt X hier, das ist eine Folge. Das ist statische Typisierung, wo Sie im Vorhinein festlegen, welches Objekt zu welchem Typ gehört. Sie können es auch anders sehen. Sie machen gar keine Typisierung und lassen den Rechner entscheiden oder ableiten aus dem, was Sie mit den Objekten durchführen, herauszufinden, was für ein Typ denn diese Objekte haben. Also wenn Sie mit irgendeinem Objekt X irgendwie eine Multiplikation durchführen, dann kann der Rechner sagen, das ist auf jeden Fall keine Zahlenfolge, weil mit Zahlenfolgen kann man nicht multiplizieren. Das muss irgendwas Zahlenartiges sein. Mit Zahlen kann man multiplizieren. Oder wenn Sie irgendwo eine Konkatenation drauf machen, dann sagt er Ihnen, also Zahl scheidet schon mal aus. Es kann sich nur um einen Text oder eine Folge handeln. Und ich schaue mal weiter, vielleicht kann ich noch rauskriegen, wie er da weiter mit operiert, ob es sich um eine Folge oder um einen Text handelt. Das ist dynamische Typisierung. Und wenn dann bei dieser bei diesen Operationen Missverständnisse auftauchen. Also da versucht einer eine Zahlenfolge, also ich habe jetzt geschlossen irgendwie aus der Art der Operation, dieses Ding ist eine Zahlenfolge und jetzt versucht er diese Zahlenfolge zu multiplizieren mit einer anderen Zahlenfolge. Na, dann kommt Schrott raus, dann muss ich eine Fehlermeldung machen. Na, diese Entscheidungen sozusagen, wenn die während der Laufzeit des Programms stattfinden, dann spricht man von dynamischer Typisierung. Die Maschine entscheidet also während der Laufzeit des Programms, was sie mit ihren Objekten anstellen und zu welchen Typen die gehören. Dynamische Typisierung kann mit strenger Typisierung gekoppelt werden. Ja, sie können auch statische mit schwacher Typisierung koppeln. Ja, das sind unterschiedliche Dimensionen. Ja, also die entsprechend ist es einfach eine andere Art von Typisierung, die nur entscheidet oder die nur unterscheidet, wann sozusagen die Typprüfungen stattfinden. Ja, und wir gehen bei uns hier immer davon aus, dass wir strenge Typisierung haben und statische Typisierung. Das heißt, Sie können direkt an dem Programm ablesen, ne, was für Typen den Objekten zugeordnet sind und welche Operationen mit denen dann möglich sind. Ja, das war eigentlich alles, was wir zu realisieren hatten im Bereich unseres Datentyp-Baukastens. Ne? Also erinnern Sie sich nochmal dran, wir haben den Datentyp-Baukasten B0, der besteht aus den elementaren Datentypen und aus den Konstruktoren. Und jetzt haben wir die elementaren Datentypen abgehakt. Ja, und jetzt können wir uns den Konstruktoren widmen und der einzelne, der Reihe nach, uns Enumeration, Restriktion und so weiter bis Bildung von Funktionenräumen angucken und schauen, welche Phänomene dabei auftreten.